Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Das Göttliche und das Ungöttliche, Teil 1. Wir haben auf unserem bisherigen Weg durch Life Divine das Universum als Manifestation einer grenzenlosen und ewigen Allexistenz verstanden. Wir haben gesehen, dass das göttliche Sein in allem, was existiert, in allen Formen wohnt und dass wir selbst dieses Göttliche in unserem tiefsten Innersten sind, dass unsere Seele, unser psychisches Wesen ein Teil des göttlichen Bewusstseins, der göttlichen Essenz ist. Wir haben ebenso gesehen, dass wir uns in einem evolutionären Prozess befinden und dass das Ziel oder der Höhepunkt dieser Evolution ein wahrhaft göttliches Leben ist. Genau dies aber, ein göttliches Leben als Ziel, bedeutet im Umkehrschluss, dass dieses Ziel noch nicht erreicht ist und dass daher unser gegenwärtiges Leben in gewisser Weise das Gegenteil davon ist, ungöttlich oder zumindest nicht göttlich. Hier stoßen wir also auf einen weiteren, vermeintlich unversöhnlichen Gegensatz, dessen Auflösung oder Transzendierung wir uns heute und in unserem nächsten Podcast widmen wollen. Wenn wir die Unterscheidung zwischen einem sogenannten göttlichen und einem nicht-göttlichen Leben etwas genauer betrachten, genauer analysieren, dann ist das eine, das Göttliche, im Kern ein Leben im Wissen, im Bewusstsein des Selbstes, in der Macht des Lichts, und das andere, das Nicht-Göttliche, ein Leben in Unwissenheit. Und tatsächlich trägt alles Leben, das auf dieser Unwissenheit beruht, den Stempel einer tiefgreifenden Unvollkommenheit. Diese Unvollkommenheit ist nun nicht, wie wir vielleicht auf den ersten Blick annehmen könnten, ein unvermeidbares Ergebnis des evolutionären Prozesses, also einer Welt, die sich eben entwickelt, die nicht statisch ist. Denn wir könnten uns durchaus ein physisches, vitales und mentales Leben vorstellen, das in sich selbst, wenn auch begrenzt, so doch vollkommen ist. Harmonisch in seinem Selbstausdruck, harmonisch in seinem Selbstwissen, harmonisch in seiner stets fortschreitenden Entwicklung und Entfaltung. Und zwar nicht nur in seinen grundlegenden Prinzipien, sondern in jedem ausgestalteten und manifestierten Detail. Doch eben dies ist nicht die Realität, ist nicht die Wirklichkeit, die wir hier in unserer Welt sehen und quasi täglich erleben. Und es ist genau diese Disharmonie, diese Unvollkommenheit, die das ausmacht, was wir ungöttlich oder nicht göttlich nennen. Wir müssen also, wenn wir den Unterschied zwischen einer göttlichen und einer nicht göttlichen Existenz in einem wirklich grundlegenden Sinne betrachten wollen, bei dem Begriff oder der Vorstellung von Unvollkommenheit ansetzen. Und hier müssen wir zunächst einen Irrtum oder besser eine Begrenzung auflösen, die uns als Menschen in gewisser Weise einengt und unsere Wahrnehmung trübt oder verzerrt. Denn wir haben, weil diese Dinge in unserer Erfahrungswelt und im täglichen Leben und Handeln eine zentrale Rolle spielen, die Tendenz, Vollkommenheit und Unvollkommenheit auf zwei Aspekte, auf zwei Wirklichkeiten zu reduzieren. auf Gut und Böse und auf Freude oder Glück und Leid. Doch dies ist nur ein kleiner, wenn auch wichtiger Teil des Ganzen. Denn neben dem, wenn man es so ausdrücken will, biblischen Fall vom Guten ins Böse, von der Freude ins Leid, gibt es auch andere göttliche Qualitäten, andere göttliche Eigenschaften, die hier in dieser Welt unvollkommen sind. Wissen, Wahrheit, Schönheit, Macht, Einheit. Auch sie sind Elemente eines wahrhaft göttlichen Lebens. Auch sie sind absolute Mächte der göttlichen Natur. Und auch sie sind hier in unserem menschlich-irdischen Dasein vermindert, arm, entstellt. Wenn wir nun all dies, wenn wir auch diese Aspekte in unsere Betrachtungen einbeziehen, wenn wir diese ganz allgemeine Unvollkommenheit, diese allgemeine Nichtgöttlichkeit näher betrachten, dann sehen wir, dass sie zunächst einmal nichts anderes ist als eine Begrenzung. Eine Begrenzung der göttlichen Elemente in uns selbst und in der Welt. Eine Begrenzung oder Begrenztheit, die diese Elemente, diese Aspekte ihrer eigentlichen Göttlichkeit beraubt. Wir sehen dann in einem nächsten Schritt, dass es nicht nur zu einer Begrenzung der ursprünglichen göttlichen Eigenschaft, des ursprünglichen höchsten Ideals kommt, sondern darüber hinaus zu vielfältigen Verzerrungen und Verdrehungen, die letztlich im genauen Gegenteil, quasi im Ungöttlichen münden. Wir Menschen sehen und erleben dies als eine Art Fall, als Fall aus einem höheren, größeren Bewusstsein und Wissen, aus einer größeren und weiteren Wonne, Liebe und Schönheit, aus einer größeren und tieferen Macht und Harmonie, aus einem größeren und höheren Guten. Oder wir sehen es aus der Perspektive des Aufstiegs als Versagen oder als Schwäche unserer ringenden menschlichen Natur, die das, was wir als göttlich und erstrebenswert erkennen, nicht erreichen kann, die immer wieder in einen Zustand von Unvollkommenheit zurückfällt. Und wenn wir hier noch etwas tiefer graben, wenn wir die eigentliche Ursache für diesen Fall oder dieses Versagen ergründen, dann stellen wir fest, dass all unser äußeres Sein, all unsere äußere Natur, dass all unser äußeres Bewusstsein, unsere Kraft, unser Wissen und unsere praktische Erfahrung auf einem grundlegenden Prinzip beruhen, auf Zerteilung, auf einer Art Riss oder auf einem Bruch in der Einheit göttlicher Existenz. Denn es ist diese Zerteilung und nichts anderes, die zwangsläufig zu einer Unvollständigkeit und damit zu einer Unvollkommenheit führt. Und zwar in allen Bereichen, in allen Eigenschaften. In Bewusstsein, Wissen, Wonne und Schönheit, Macht und Ausdrucksvermögen, in Harmonie und im Guten. All die göttlichen Intensitäten, all die göttlichen Absolutheiten, die den höheren Ebenen und Welten, die den sogenannten Ebenen des Wissens zu eigen sind, sind hier in unserer Welt und in uns selbst verloren, vermindert, verdunkelt, als ob sie nur so mit dem Schwarz und Grau unserer materiellen Existenz in Einklang, in Harmonie sein könnten. Doch damit nicht genug. Denn in unserem begrenzten Verständnis, in unser begrenztes Fassungsvermögen, treten nun Bewegungen von Unbewusstsein und irrigem Bewusstsein ein. Unwissenheit umfängt unsere Natur, und durch die falsche Anwendung eines unvollkommenen Willens und eines unvollkommenen Wissens, durch mehr oder weniger automatische Reaktionen unserer verminderten Bewusstseinskraft, durch die Unfähigkeit unserer Substanz, unseres Körpers, bilden sich nun die, wenn man so will, Gegenteile der göttlichen Elemente, bilden sich Unfähigkeit, Trägheit, Falschheit, Irrtum, Schmerz und Leid, falsches Handeln, Zwietracht, das Böse. Und was das Ganze aus unserer Sicht noch erschwert, ist, dass es tief in uns verborgen etwas gibt, das diese Dinge, diese Erfahrung von Trennung und Zerteiltheit anzieht, sie in gewisser Weise hegt und daran festhält und das damit verhindert, dass all das, was uns im Grunde unglücklich macht, tatsächlich zurückgewiesen und beseitigt wird. Es muss also für diese Dinge, für Unfähigkeit, Trägheit, Falschheit, Irrtum, Schmerz und Leid, sogar für das Böse, tief im Inneren und vor unserer Wahrnehmung verborgen, eine Sanktion geben. Die Sanktion eines Purusha, irgendeine Art Freude oder Genuss an diesen Dingen, die sich auf eine Bewusstseinskraft und eine Wonne, ein Ananda stützt, die die Wurzel aller Manifestation sind. Denn ohne dies, ohne diese Wurzel, ohne diese Sanktion würden sie nicht sein, nicht existieren können. Diesem Mysterium, der Sanktion des Unvollkommenen oder Nichtgöttlichen oder gar Ungöttlichen, wollen wir im Folgenden ein wenig auf den Grund gehen. Wenn wir davon sprechen, dass alles, was existiert, eine göttliche Manifestation oder die Manifestation des Göttlichen ist, und das haben wir zumindest bislang getan, dann meinen wir damit tatsächlich, dass alles in seinem wesenhaften Sein göttlich ist. Auch wenn uns das Werden, wenn uns die Form, die das Göttliche hier annimmt, allzu oft verblüfft, abstößt oder einfach nur ratlos macht. Wir sagen, dass es in allen Dingen, in allen Wesen und Phänomenen eine Gegenwart gibt, eine ursprüngliche Wirklichkeit, das Selbst, das Göttliche, Brahman, die auf ewig rein, vollkommen, grenzenlos und voller Wonne ist. Eine Grenzenlosigkeit, die von der Begrenztheit aller relativen Dinge unbeeinträchtigt bleibt. Eine Reinheit, unbefleckt von Sünde, unbefleckt vom Bösen. Eine Wonne, die von Schmerz und Leid nicht berührt werden kann. Eine Vollkommenheit, die durch all die unzähligen Unvollkommenheiten, die durch den Mangel an Bewusstsein, Wissen, Wille und Einheit nicht vermindert wird. Diese Aussage oder spirituelle Erfahrung löst jedoch nicht unser ursprüngliches Problem. Denn warum sollte das, was in sich selbst rein, vollkommen, grenzenlos und voller Wonne ist, all diese Unvollkommenheit tolerieren, sanktionieren? Und nicht nur das, denn dieses ewige, reine, grenzenlose scheint all dies nicht nur zu sanktionieren, sondern sogar zu ermutigen, scheint Unvollkommenheit, Begrenztheit, Unreinheit, Leid und auch Falschheit und das Böse zu aktiv aufrecht zu erhalten? Warum? Was liegt dieser Bewegung zugrunde? Wenn wir in unserer Vorstellung oder unserer Erfahrung die Dualität zwischen dem Wesenhaften und der aktuellen Schöpfung aufrechterhalten, wenn wir diese Annahme als endgültige Realität betrachten, dann bleiben uns im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Wir können uns so oft und tief wie möglich mit dieser inneren oder innersten Wirklichkeit verbinden, können so oft es geht diese Freude, diese Reinheit, dieses Wesenhafte erfahren und mit all den äußeren Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit all der Disharmonie so zurechtkommen, wie es eben nun mal möglich ist, bis sich auch hier die Dinge ändern und die Welt und auch wir selbst göttlichen Gesetzmäßigkeiten folgen. Oder wir suchen nach einem Ausweg aus dem Ganzen, bemühen uns aus der Welt, aus dem Universum, aus dem Rad des Lebens und Daseins zu entfliehen, mit der Begründung, dass die innere Gegenwart allein das Wahre sei und die alles andere als harmonische Welt, die Schöpfung, eine Falschheit oder Illusion. Oder wir schütten das Kind, schütten das gesamte Problem mit dem Bade aus und sagen, wie der Buddhismus, dass es überhaupt keiner Begründung, dass es gar keiner Erklärung bedarf, dass nicht nur diese Welt, sondern alles, auch das Selbst, das Göttliche, das Brahman eine Illusion ist und dass wir uns davon befreien müssen und in die vollkommene Selbstauslöschung, ins Nirvana eintreten müssen. Dies ist in der Tat ein Ausweg, denn er löst, indem er alles auflöst, auch das Problem oder die ganze Fragestellung auf. Aber ist dies wirklich der wahre und einzige Weg? Und ist die andere Lösung, das Versenken in die innerste Wesenhaftigkeit, am Ende wirklich zufriedenstellend? Tatsächlich können wir, indem wir die Unvollkommenheiten und Disharmonien der äußeren Welt außen vor lassen, indem wir sie als oberflächliche Wellen empfinden und uns nur auf die reine und vollkommene Gegenwart tief in unserem Inneren konzentrieren, zu einer tiefen und wonnevollen Wahrnehmung der stillen Göttlichkeit gelangen. Wir können in dieses Heiligtum, in diesen inneren göttlichen Raum eintreten und dort leben, im Licht und in Glückseligkeit. Und wir können uns sogar so in diesen Zustand versenken, dass wir die Wahrnehmung der Unvollkommenheiten und Dissonanzen in der Welt, im Universum, tatsächlich verlieren. Und doch, trotz alledem, gibt es etwas in uns, das sich nach einem umfassenderen, nach einem vollständigeren Bewusstsein sehnt. Ein Impuls, der aller Natur zu eigen ist und der nach dem ganzen Göttlichen, der nach einer ganzheitlichen, allumfassenden Wahrnehmung, Wonne und Macht sucht und nicht nur nach dem innersten Heiligtum. Und genau dieses Bedürfnis nach einem wirklichen Allsein, nach einem vollständigen Wissen, dieser allumfassende Wille wird durch die anderen Lösungen nicht befriedigt. Denn solange sich uns die Welt nicht als wirklich göttlich offenbart, solange sie nicht im göttlichen Sinne erklärt wird, bleibt unser Wissen um das Göttliche unvollkommen, unvollständig. Denn, wie wir schon gesehen haben, auch diese Welt mit all dem, was sie ist und was sich in ihr verkörpert, ist göttlich. Was also ist das Geheimnis dieser Göttlichkeit des Werdens, und nicht nur das Geheimnis der Essenz allen Seins. An dieser Stelle offenbart sich uns noch ein anderer, überzeugenderer und in gewisser Weise trickreicherer Ausweg aus unserem Dilemma. Und der besteht darin, dass wir unseren menschlichen Begriff von Vollkommenheit modifizieren. Vollkommenheit also anders definieren, anders auslegen. Wir könnten dann sagen, dass nicht nur die Essenz, nicht nur der Geist, Spirit in allen Dingen vollkommen ist, sondern auch jede Sache, jedes Wesen, jedes Phänomen an sich, für sich selbst genommen. Denn alles ist genau das, was es sein soll, drückt genau das aus, was es ausdrücken soll, nimmt genau den Platz ein, den es einnehmen soll. Alles ist ein ganz bestimmter Ausdruck des göttlichen Seins, des göttlichen Wissens, des göttlichen Willens. Und dieser Ausdruck ist, naturgemäß, in Resonanz mit dem ihm eingeborenen Gesetz. Er entfaltet und erfüllt sich sozusagen zwangsläufig und unfehlbar. Alles, jede Sache, jedes Wesen, jedes Phänomen ist genau mit der Kraft, mit dem Wissen und auch mit der besonderen Form von Wonne ausgestattet, die der eigenen Natur entspricht. Und alles arbeitet sich genau so aus, wie es der geheime Wille im Inneren vorsieht, vorgibt. Und deshalb ist alles, was existiert, vollkommen. Vollkommen im Sinne einer vollständigen Harmonie mit dem eigenen Daseinsgesetz, der eigenen Bestimmung. Und es ist ebenso vollkommen, was seine Beziehung zum Ganzen, zur Welt, zum Universum anbelangt. Denn jedes Element ist für die Vollständigkeit dieses Ganzen notwendig. Und es erfüllt eine ganz bestimmte und besondere Rolle, die für die gegenwärtige und sich in jedem Augenblick weiter entfaltende Harmonie der universalen Bewegung wichtig, wenn nicht unerlässlich ist. Wenn uns also etwas ungöttlich erscheint, wenn wir irgendetwas als nicht harmonisch wahrnehmen, dann deshalb, weil unsere eigene menschliche Wahrnehmung begrenzt ist, weil wir den Sinn und Zweck, den das Göttliche in der Welt verfolgt, nicht erfassen können oder zumindest nicht vollständig erfassen können. Wir sehen nur Teile, Fragmente der universalen Entwicklung und beurteilen diese für sich selbst genommen, ohne ihre wirkliche, tiefgründige Beziehung zum großen Ganzen zu sehen. Wir beobachten und analysieren äußere Ereignisse, ohne ihren geheimen, verborgenen Sinn zu verstehen. Genau dies aber ist der grundlegende, der wirklich fundamentale Irrtum jeder menschlichen Wahrnehmung, jeder menschlichen Betrachtungsweise. Vollkommenheit kann nicht in irgendetwas Getrenntem, in etwas vom Rest Isoliertem gefunden werden, einfach deshalb, weil die Trennung selbst eine Illusion ist. Hier, an dieser Stelle, könnten wir unsere Betrachtungen zum Göttlichen und Ungöttlichen im Prinzip abschließen, denn wir haben unsere Lösung gefunden. Alles ist vollkommen, alles ist göttlich, alles ist immer, zu jeder Zeit, in vollständiger, stets fortschreitender Harmonie. Und dass wir dies nicht so wahrnehmen, nicht so empfinden, liegt ausschließlich an uns, an unserem begrenzten Fassungsvermögen, liegt an der Unwissenheit, in der wir als Menschen leben. Aber ist das tatsächlich so? Oder ist dies nur eine intellektuelle Konstruktion, eine Art Trick, mit der wir uns der eigentlichen Frage entledigen wollen? Ein Selbstbetrug, mit dem wir das Ungöttliche einfach wegerklären, damit wir uns diesen Dingen, dem Leid, dem Bösen, der Falschheit, nicht wirklich stellen müssen. Denn im Gegensatz zu diesem schönen und durchaus schlüssigen metaphysischen Konzept zeigt uns unsere konkrete Erfahrung, dass Unvollkommenheit, das Leid, das Falschheit, dass das Böse real, eine tatsächliche Wirklichkeit ist. Und noch mehr, wenn wir dieser Logik folgen, wenn wir sie zur Wahrheit unseres Lebens machen, was ist dann mit unserem Sehnen, unserem Streben nach Licht und einer höheren Wahrheit? Warum, wenn doch alles zu jeder Zeit in Ordnung ist, wenn alles zu jeder Zeit aus der göttlichen Weisheit entspringt und dementsprechend der göttliche Wille ist, sollten wir uns überhaupt bemühen? Warum sollten wir um spirituellen Fortschritt und Bewusstwerdung ringen, um einen inneren und auch äußeren Sieg über all die verschiedenen Formen von Unvollkommenheit, über das Böse? Im Kern ist diese Haltung, ist dieses metaphysische Konzept nichts anderes als ein selbstgefälliger, intellektueller und philosophischer Optimismus. Alles ist gut, alles ist richtig, so wie es ist. Doch diese Aussage, diese Haltung gibt uns keine Antworten auf das, was wir überall sehen und täglich erfahren. Gibt uns keine Antworten auf Schmerz, auf Leid, auf Zwietracht, in all ihren Formen, mit all ihren Auswirkungen. Und sie wirft kein Licht auf unsere tief verwurzelte Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit mit uns selbst und mit den aktuellen Verhältnissen. Und ebenso wenig auf unser innerstes Sehnen. Eine Unzufriedenheit und ein Sehnen, die ja ebenfalls in Resonanz mit einer bestimmten göttlichen Wirklichkeit sind, die sich auf einer göttlichen Wirklichkeit gründen. Oder durch ein leicht anderes Prisma betrachtet. Wenn wir die Vollkommenheit des göttlichen Ganzen mit der Unvollkommenheit der einzelnen Teile begründen, und dies ist ja dann unsere Logik, dann ist dieses Ganze eigentlich nur in seiner Unvollkommenheit vollkommen. Und zwar in dem Sinne, dass diese unvollkommene Vollkommenheit eine ganz bestimmte Stufe in einem noch nicht abgeschlossenen Prozess ist. Also eine Stufe, die zu einem noch nicht verwirklichten Ziel führt. Wir unterscheiden also zwischen einer gegenwärtigen Vollkommenheit, einer gegenwärtigen Ganzheitlichkeit und einer endgültigen, höchsten Vollkommenheit oder Ganzheitlichkeit. Und wir suchen danach. Wir suchen das wahre Göttliche in uns und oberhalb von uns, wollen sein oder werden wie er, wie es, wollen seinen Daseinsgesetzen folgen. Und genau dies, diese Unzufriedenheit, dieses Sehnen und Streben, ist der wesentliche, entscheidende Unterschied zwischen uns Menschen und allen anderen evolutionären Daseinsformen. Denn wir sind die erste Lebensform, die erste Daseinsform, die die eigene Begrenztheit, die eigene Unvollkommenheit nicht akzeptiert, zumindest nicht als unser endgültiges Daseinsgesetz. Was wir an Akzeptanz in uns tragen, auch an vernunftmäßiger Akzeptanz, ist im Grunde eine Bewegung, die aus unserem animalischen, tierhaften Erbe stammt. Und aus diesem heraus könnten wir dann tatsächlich sagen oder denken, dass das, was wir aktuell sind, das ist, was das Göttliche in uns ausdrücken will, das, was der Mensch eben ist. Wir könnten sagen, dass unsere persönlichen Unvollkommenheiten und unser persönliches Leiden im Grunde stimmig und auch richtig sind und dass sie für die allgemeine Harmonie und die Vollkommenheit aller Dinge wirken. Und wir könnten uns damit trösten, unsere Wunden lindern, könnten unser Leben mit all seinen Höhen und Tiefen in einer philosophischen Gleichmut, Weisheit und Hingabe an das große Ganze leben. Zumindest, soweit uns dies unser begrenztes Wissen und unsere vitale und emotionale Ungeduld erlauben. Oder wir könnten uns einem noch tröstenderen religiösen Glauben hingeben. Einem Gottglauben, in dem alles, was geschieht, der göttliche Wille ist und in dem all unser Leid hier auf Erden kompensiert werden wird. In einem jenseitigen Paradies, in jenseitigen Himmeln, in ewiger Ruhe, in ewigem Frieden. Und doch haben wir, so schön dies auch klingen mag, als Menschen damit ein ganz wesentliches Problem. Denn neben unserer mentalen Unzufriedenheit mit der eigenen Unvollkommenheit, diese ließe sich mit eben dieser Philosophie noch beherrschen, sie würde dieser Philosophie sogar weichen, gibt es in uns eine psychische, eine seelische, ja Unzufriedenheit. Einen seelischen Teil in uns, der die Unvollkommenheit zurückweist. Und auch diese tiefere Zurückweisung ist ein Gesetz unseres Wesens, ein uns immanentes und unabdingbares Daseinsgesetz. Unsere Seele akzeptiert, im Gegensatz zu den meisten Religionen, Unvollkommenheit nicht als Gesetz des irdischen Lebens, also des Lebens hier auf unserer Erde. Sie sehnt sich danach, alle Unvollkommenheiten aus unserer Natur zu beseitigen, sie zu eliminieren. Und zwar hier und jetzt, in dieser Evolution, in diesem Ringen, durch dieses Ringen. Und diese göttliche Unzufriedenheit, dieses göttliche Sehnen sind ebenfalls der göttliche Wille. Sie sind quasi das Licht oder das Leuchten einer innersten Macht, die nach vorne tritt. Nach vorne tritt, damit das Göttliche eben nicht nur als verborgene Wirklichkeit in unserem Innersten, in unserem spirituellen Heiligtum wohnt, sondern sich in der Evolution der Natur entfaltet. Wir können also an dieser Stelle festhalten, dass alles zu jeder Zeit in vollkommener Weise von einer göttlichen Weisheit so organisiert, so beschaffen ist, dass es auf ein ganz bestimmtes göttliches Ziel hinarbeitet und dass deshalb auch alles zu jeder Zeit an seinem richtigen Platz ist, seine göttliche Berechtigung hat. Und diese Weisheit oder Wahrheit bringt uns durchaus einen großen Schritt weiter, ist um einiges tiefgründiger als die Schlüsse, die wir in unserem gewöhnlichen menschlichen Bewusstsein aus der Beobachtung und Bewertung äußerer Ereignisse ziehen. Allerdings, wir können auch mit dieser tieferen Erkenntnis, mit dieser tieferen Wahrnehmung der Dinge nicht zufrieden sein. Denn sie bleibt im Kern rein philosophisch, bleibt intellektuell, selbst dann, wenn sie in einem weisen, stillen, friedvollen, alles annehmenden und akzeptierenden Zustand mündet, der von jeglicher Unvollkommenheit, von jeglichem Leid unberührt bleibt. Ein Zustand, eine Erkenntnis- oder Erfahrungsebene, die Sri Aurobindo auch in Savitri beschreibt. Wenn Savitri in ihre inneren Lande und dort in ihr inneres Mental eintritt, in die sogenannte Heimstatt kosmischer Gewissheit. Savitri und auch wir erkennen diesen Zustand an, wollen aber nicht darin verweilen. Wir suchen nicht die Weisheit des Weisen, sondern einen wirklichen Schlüssel, den spirituellen Schlüssel zu einer tieferen, grundlegenderen, allumfassenden Wahrheit. In Savitris Worten: Happy are they who in this chaos of things, this coming and going of the feet of time, can find the single truth, the eternal law. Untouched they live by hope and doubt and fear. Happy are men anchored on fixed belief in this uncertain and ambiguous world, or who have planted in the heart's rich soil one small grain of spiritual certitude. Happiest who stand on faith as on a rock. But I must pass, leaving the ended search, truth's rounded outcome firm, immutable, and this harmonic building of world fact, this ordered knowledge of apparent things. Here I can stay not, for I seek my soul. Glücklich sind jene, die in diesem Chaos von Dingen, in diesem Kommen und Gehen der Füße der Zeit, die eine Wahrheit finden können, das ewige Gesetz. Sie leben unberührt von Hoffnung und Zweifel und Angst. Glücklich sind Menschen, die in dieser ungewissen, zwiespältigen Welt auf festem Glauben ruhen, oder die in der reichen Erde des Herzens das eine kleine Samenkorn spiritueller Gewissheit gepflanzt haben. Am glücklichsten sind die, die auf dem Glauben wie auf einem Felsen stehen. Doch ich muss weitergehen und diese beendete Suche verlassen, das runde Ergebnis der Wahrheit fest und unveränderlich und dieses harmonische Gebäude von Welttatsachen, dieses geordnete Wissen offenkundiger Dinge. Hier kann ich nicht bleiben, denn ich suche meine Seele. Denn dort, in der Seele, in dem daraus entspringenden Sehnen, ist noch etwas anderes verankert. Ein weiterer Aspekt der göttlichen Weisheit, ein weiterer Aspekt der göttlichen Absicht, des göttlichen Willens, nämlich all das Leid, all das Böse zu transzendieren, Unvollkommenheit in Vollkommenheit zu verwandeln, in ein höheres Gesetz, in eine göttliche Natur emporzuwachsen. Nicht umsonst tragen wir in unserem menschlichen Bewusstsein ein tiefes Ideal, das Ideal einer höheren Wahrheit des Seins, das Ideal einer göttlichen Natur, einer heranwachsenden Gottheit oder Göttlichkeit. Dass alles so wie es ist richtig ist, dass alles so wie es ist der göttlichen Weisheit entspringt, ist nur ein Teil der göttlichen Absicht. Denn das, was ist, findet seinen wirklichen Sinn und seine Erfüllung nur in dem, was sein kann oder was sein wird. Und es ist die göttliche Macht in uns, die uns verborgene innere Gottheit oder Göttlichkeit, die das, was sein wird, die dieses Ideal in unserem Bewusstsein sozusagen zeichnet, die die Flamme der Aspiration zündet und trägt, die unsere Unzufriedenheit weckt und immer wieder erweckt und die uns dazu drängt, diese Gottheit oder Göttlichkeit in der Manifestation, im Mental, im Leben, im Körper eines irdischen Geschöpfes zu offenbaren. An diesem Punkt haben wir, was uns selbst anbelangt, in unserer subjektiven Wahrnehmung oder Betrachtung, eine Synthese, eine gewisse Harmonie erreicht. Göttlich und ungöttlich scheinen sich nun nicht mehr unbedingt zu widersprechen. Auch das sogenannte Ungöttliche ist in relativem Sinne göttlich, vollkommen, wenn auch noch nicht wirklich göttlich, noch nicht wirklich vollkommen. Und doch ist dieses Bild, ist diese vermeintliche Harmonisierung noch nicht ganz vollständig. Denn wir können all diese Dinge, können das, was geschieht, können das Ungöttliche erst dann wirklich einschätzen oder einordnen, wenn wir das Wie und Warum kennen. Wenn wir den Ursprung, die Ursache und die Raison d'être, also die konkrete Daseinsberechtigung von Unwissenheit, Unvollkommenheit und Leid verstehen. Wir müssen wissen, welchen Platz dieses Ungöttliche einnimmt, welchen Sinn es hat, im kosmischen Zweck, in der kosmischen Ordnung. Wenn wir Gott und die Welt betrachten, wenn wir die beiden in Relation setzen, dann können wir alles in allem drei Aussagen treffen, drei Thesen oder auch Wahrheiten formulieren. Zunächst einmal die, dass es eine allgegenwärtige Göttlichkeit, eine allgegenwärtige Wirklichkeit gibt. Rein, vollkommen, voller Wonne, eine Gegenwart, ohne die nichts existieren kann. Alles, was ist, ist durch sie und ist gleichermaßen in ihr. Es gibt nichts außerhalb von ihr, nichts, was nicht aus ihr geboren wird, nichts, was nicht von ihr gestützt wird, auf ihr ruht, nichts, was von ihr unabhängig ist, nichts, was nicht von ihrem Atem, von ihrer Kraft durchströmt wird. Es gibt nur sie, diese eine allgegenwärtige Wirklichkeit, eins und unteilbar. Sicher könnten wir, wenn wir dies wollen, gar nicht so weit denken und eine primitive oder rein menschzentrierte Sichtweise auf das Göttliche und das Universum einnehmen. Oder wir können rein atheistisch und materialistisch sein und dann am Ende, wenn wir dies konsequent zu Ende denken, die absolute Sinnlosigkeit jeder Existenz postulieren. Wir könnten auch, wie es viele Religionen tun, behaupten, dass Unwissenheit, Unvollkommenheit und Leid nicht aus dieser göttlichen Existenz stammen, dass sie nicht auf der göttlichen Existenz beruhen und auch nicht von ihr gestützt, sanktioniert werden. Dann aber benötigen wir zwei Gottheiten, zwei grundlegende Existenzen, wie Gott und Satan. Oder wir postulieren ein vollkommenes suprakosmisches Sein, das allem immanent ist, und einen unvollkommenen kosmischen Schöpfer oder eine unvollkommene, vom eigentlichen Sein getrennte und ungöttliche Natur. Aber all das macht nicht wirklich Sinn, ist für unser höchstes Denken, für unsere höchste Intelligenz eine eher unwahrscheinliche Lösung. Sie lässt zu viele Fragen offen, um die ursprüngliche Wahrheit oder die ganze Wahrheit der Dinge zu sein. Und dass das eine Selbst, der Geist, der Spirit, der in allem wohnt, und die Schöpfermacht, die das alles erschafft, zwei grundlegend verschiedene Dinge sind, mit unterschiedlichem, voneinander getrenntem Willen, mit unterschiedlichem, sogar gegensätzlichem Ziel, ist als tiefste und eigentliche Wahrheit des Seins nicht wirklich überzeugend. Schon unsere Vernunft und unser intuitives Bewusstsein spüren und unsere spirituelle Erfahrung schließlich weiß, dass diese eine, reine und absolute Existenz in allen Dingen und Wesen ist, dass alle Dinge und Wesen in ihr sind und dass alle Dinge und Wesen durch sie sind und dass ohne diese Gegenwart, die in allem wohnt und die alles stützt, nichts sein und nichts geschehen kann. Die zweite Aussage, die wir zur Frage Gott und Welt treffen können und die in gewisser Weise aus der ersten hervorgeht, ist die, dass alle Dinge, die existieren, dass alle Phänomene, Kräfte und Wesen im Universum durch diese allgegenwärtige Göttlichkeit oder Gottheit, durch das höchste Bewusstsein und die höchste Macht regiert und in eine bestimmte Ordnung gebracht, in eine bestimmte Beziehung zueinander gesetzt werden. Und zwar sowohl was ihr grundlegendes Verhältnis anbelangt, als auch in den einzelnen Prozessen, die sich aus diesem Verhältnis ergeben. Und genau hier deckt sich unsere Annahme, deckt sich das, was wir aus der ersten Aussage, aus der ersten Erfahrung schließen, nicht mit unserer persönlichen Wahrnehmung der Welt. Denn in unserem menschlichen Bewusstsein nehmen wir diese Beziehungen, diese Prozesse, die das Universum ausmachen und bestimmen, als unvollkommen, begrenzt, disharmonisch oder gar als verdreht oder pervertiert wahr. Sie sind dem, was wir als göttliche Existenz bezeichnen, quasi entgegengesetzt, sind eine Verneinung oder zumindest eine Entstellung oder Verkleidung dieser göttlichen Existenz. Und hier kommen wir dann zur dritten Aussage, die wir über das Verhältnis von Gott und Welt, von göttlicher Existenz und Weltexistenz treffen können, nämlich dass beide in dem, was sie sind, in ihrer Essenz und auch in ihren Prozessen, in ihren Ordnungsprinzipien verschieden sind, und zwar grundverschieden sind. Tatsächlich ist der Unterschied, der Gegensatz so groß, dass wir uns von dem einen lösen müssen, wenn wir das andere finden wollen. Anders gesagt, wenn wir die göttliche Gegenwart entdecken wollen, dann müssen wir das zurückweisen, in dem das Göttliche gegenwärtig ist, die Welt. Die Welt, die es bewohnt, die es regiert, die es in sich selbst, in seiner eigenen Existenz erschaffen hat. Wenn wir uns nun diese drei Aussagen, die wir zum Verhältnis Gott und Welt getroffen haben, noch einmal vor Augen führen, dann stellen wir fest, dass sie sich widersprechen, dass sie nicht miteinander vereinbar sind. Alles ist göttlich, alles wird durch das Göttliche gelenkt und regiert, und Gott und Welt unterscheiden sich grundlegend, sind im Prinzip unvereinbar, das passt irgendwie nicht zusammen. Wie können wir aus diesem Dilemma herauskommen? Wie können wir diese Aussagen, die auf unserem Weg durchaus auch konkrete Erfahrungen sind, in Einklang bringen? harmonisieren. Zunächst einmal können wir versuchen, dies auf eine philosophische, metaphysische Weise zu tun. Wir können, wie es etwa die Epikureer taten, Gott sozusagen als Ruheständler oder Rentner sehen, der die Welt erschaffen hat und nun einen ewigen Sonntag genießt. Ein Gott, der selbst voller Wonne ist und der nun, nachdem das Universum einmal ins Werden gebracht wurde, all das nur noch beobachtet und der all den Gesetzen, die den Kosmos regieren, mehr oder weniger unbeteiligt und gleichgültig gegenübersteht. Durch ein etwas anderes, aber im Ergebnis sehr ähnliches Prisma könnten wir das Göttliche einfach als Purusha sehen, als eine Art ewiger Zeuge, als stille Seele in allen Dingen, die der Natur ihren Lauf lässt und selbst von all dem unberührt bleibt, oder auch als höchstes Selbst, absolut, unbewegt, frei von allen Beziehungen, frei von jeglichem Bezug zu einer wie auch immer gearteten kosmischen Wirklichkeit oder kosmischen Illusion. Doch wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir, dass diese Bilder oder Konstrukte, selbst dann, wenn sie einer konkreten spirituellen Erfahrung entspringen, unser Dilemma nur zementieren, wenn nicht sogar vergrößern. Denn sie bestätigen nur den Widerspruch, bestätigen den Dualismus zwischen Gott und Welt, bekräftigen die Zerteilung des eigentlich unteilbaren Einen. Selbst und Seele auf der einen, Natur auf der anderen Seite. Und doch kann eben diese Natur, kann die Macht und Kraft in den Dingen tatsächlich nichts anderes sein als die Macht des Selbstes, der Seele, des wesenhaften Seins aller Dinge. Die Natur, das Wirken der Natur, kann von der Seele, vom Selbst nicht vollkommen unabhängig sein, kann von der Zustimmung oder Zurückweisung dieses Selbstes, dieser Seele, nicht vollkommen unberührt, unbeeinflusst sein. Ganz gleich, wie uns dies in unserer menschlichen Wahrnehmung erscheinen mag. Auch an dieser Stelle könnten wir noch ein Ausweichmanöver starten. Denn wir könnten sagen, dass es tatsächlich ein unbewegtes, passives Selbst gibt und zusätzlich darüber hinaus einen Schöpfergott oder schöpferisch tätige göttliche Wesen. Auch dies ist durchaus wahr, entspricht einer bestimmten spirituellen Erfahrung, aber es hilft uns hier an dieser Stelle nicht wirklich weiter. Denn wenn wir von einem passiven und einem aktiven Göttlichen sprechen, dann müssen diese letztlich eins sein. Der Schöpfergott oder die Gottheit, der aktive Aspekt des beobachtenden Selbstes, das stille Selbst, der Zeuge seiner eigenen wirkenden Gottheit. Wäre dem nicht so, dann wären sie nicht nur zwei Gesichter eines einzigen Göttlichen, sondern sie wären grundlegend getrennt. Und dann bräuchten wir ein neues Erklärungsmodell, wären wieder dort, wo wir angefangen haben, stünden vor demselben Problem wie bei unserem Konzept von Geist auf der einen, Natur auf der anderen Seite. Und so ergeht es uns auch, wenn wir annehmen, dass die Wirklichkeit des Höchsten, die Wirklichkeit von Brahman, zweifach ist. Wenn wir annehmen, dass sie eine Art doppeltes Bewusstsein hat. Ein statisches und ein dynamisches, ein wesenhaftes und spirituelles, in dem das Selbst vollkommen und absolut ist,
und ein schöpferisch Formendes, indem dieses Selbst zum Nicht-Selbst wird und sich vom wesenhaften Selbst vollkommen löst. Denn auch hier müssen wir letztlich annehmen, dass das stille, wesenhafte Selbst und die Schöpfung, das Nicht-Selbst, im Grunde eins sind, dass das Universum, dass alle Formen, Phänomene, Wesen und Kräfte die Macht des einen Selbstes sind, dass sie sich auf dieses Selbst gründen, nur durch dieses Selbst existieren können. Und diese Macht des einen Selbstes kann vom Selbst selbst nicht wirklich getrennt sein, muss zu diesem Selbst eine Beziehung haben, und zwar eine sehr enge Beziehung. Denn wenn die Welt, wie wir gerade gesehen haben, nur durch das höchste Selbst, den höchsten Geist, Spirit, existiert, dann existieren auch die Ordnungsprinzipien dieser Welt, die Beziehungen all ihrer Kräfte, Wesen und Phänomene, existieren alle kosmischen Gesetzmäßigkeiten nur durch diesen höchsten Geist. Und dieser Geist, dieses Selbst, diese höchste Wirklichkeit, muss sich dieser Gesetzmäßigkeiten, muss sich all der Dinge, die in der Schöpfung geschehen, bewusst sein, muss sie ständig, immer wieder definieren, bestimmen, lenken oder zumindest sanktionieren. Sicher, der Frieden und die Stille, die wir im Grenzenlosen hinter dem kosmischen Wirken, jenseits der Schöpfung finden können, das unbewegte, unbeteiligte Zeugenbewusstsein, das alle Schöpfung schaut, ist eine spirituelle Wirklichkeit, eine spirituelle Erfahrung. Doch es ist nicht die ganze spirituelle Erfahrung, und wir dürfen nicht hoffen, das Universum mit all seinen Kräften und Wirkweisen wirklich und vollständig zu verstehen, wenn wir nur diese Seite, wenn wir nur das stille, unbewegte Selbst betrachten oder uns darin verlieren. An dieser Stelle setzen wir beim nächsten Mal wieder an und schauen, welche Schlussfolgerungen sich aus dieser Erkenntnis ergeben, wie wir in dieser Erkenntnis den vermeintlichen Gegensatz von göttlich und ungöttlich, von vollkommen und unvollkommen wirklich auflösen, harmonisieren können. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Das Göttliche und das Ungöttliche, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.